Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh, heilig, heilig, heilig zu. Heilig Herr Gott Zebaoth, heilig Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm, alles ist dein Eigentum. Der Apostel heilger Chor, der Propheten heere Menge, schick zu deinem Thron empor neue Lob- und Dankgesänge. Der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich immerdar. Dich, Gott Vater, auf dem Thron loben Große, loben Kleine, deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde und sie ehrt den Heiligen Geist, der uns seinen Trost erweist. Du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns frei gemacht. Durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten, kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. Nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne Herr dein Erbe, leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott. Herr, erbarm, erbarme dich, lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Heute mit einem ganz großen Hymnus. Ein Lied, das wahrscheinlich wirklich fast jeder kennt, der je eine Kirche betreten hat.
Ja, das gilt sogar für mich als freikirchlich aufgewachsen und sozialisierter Mensch.
Singt man Großer Gott, wir loben dich auch im ICF, Manu?
Also im ICF glaube ich nicht, es sei denn, man ist irgendwie gerade nostalgisch angerührt und möchte an die Tradition anknüpfen, dann wird das aber inszeniert oder so. Ja. Also in einem Worship-Set wird sich der Song nicht antreffen, aber in den herkömmlichen, traditionelleren Freikirchen, evangelikalen Gemeinden wird das schon gesungen. Also ja. das ist einfach... irgendwie der Klassiker schlechthin.
Es ist wirklich so ein Lied, wo ich mich freue, wenn ich einen Gottesdienst besuche und es kommt vor, weil man weiß, da kann die Gemeinde mitsingen. Auch wenn da nur 20 Leute sind, das kann einfach jede und jeder können das mitsingen.
Ja, das funktioniert, das Lied. Das ist schon so. Aha.
Ja, lass uns doch mal ein bisschen in die Geschichte einsteigen, dieses Lied. Es ist ja eines der wenigen katholischen Dichtungen, die es ins reformierte Kirchengesangbuch geschafft hat. Mhm. Und es geht zurück auf einen sehr viel älteren Text, der heißt Te Deum, eigentlich Te Deum Laudamus, dich Gott loben wir, und stammt aus dem 4. Jahrhundert. Man hat den teilweise versucht richtig bekannten Dichterinnen oder Dichtern zuzuschreiben. In Wirklichkeit wissen wir nicht ganz genau, wer der Verfasser ist.
Ich glaube, man nennt Te Deum auch den ambrosianischen Lobgesang, genau. Weil man dachte, dass oder weil man damit rechnete, dass es auf Ambrosius, den Bischof von Mailand, zurückgeht. Ja. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass es Augustinus zugeschrieben
wurde. Ja, also es ist ja so. Augustinus hat ja Ambrosius kennengelernt in Mailand, als Augustinus auf seiner Reise war und innerhalb seiner Bekehrungsgeschichte hat Ambrosius eine wichtige Rolle gespielt. Und im 8. Jahrhundert gab es tatsächlich so eine Story, dass Ambrosius und Augustinus in Mailand vom Heiligen Geist ergriffen worden sind und das Te Deum zusammen gesungen hätten.
Ach nee, das wusste ich nicht.
Ich finde dieses Bild so schön, dass ich mich einfach entschieden habe, das so anzunehmen. Auch wenn das ganz sicher nicht stimmt.
Wir glauben das jetzt mal, genau.
Ja, aber deswegen nennt man es ursprünglich tatsächlich ambrosianischer Lobgesang.
Und das ist natürlich ein lateinischer Text, der dann von Ignaz Franz umgedichtet auf Deutsch interpretiert wurde, aber doch sehr eng angelehnt noch an den lateinischen Text.
Genau.
Und das Lied hat dann, wie du gesagt hast, hat wirklich ökumenische Verbreitung gefunden.
Ja. Und es hat so eine Melodie, die so dermaßen eingängig und tragend und erhebend und schlicht und wirklich einladend ist, einzustimmen, dass es eine richtige Hymne ist, würde ich sagen.
Ja, wir werden ja noch sprechen mit Andreas Marti, das darf ich ja vielleicht ankündigen. Genau. Unsere Expertenrunde wird mit einem Hymnologen ersten Ranges besetzt sein. Und er hat zu wahrscheinlich fast allen Kirchenliedern schon mal was geschrieben.
Er hat auch zu allen Kirchenliedern aus dem Kirchengesangbuch was geschrieben.
Ja, das krass, wirklich, krass. Ja. Also es ist eine wirklich die Autorität, zumindest in Schweizer Landen schlechthin, in Sachen Kirchenlied. Und er hat auch zu Großer Gott, wir loben dich, einen Text verfasst zur Rezeptionsgeschichte und so weiter. Und er schreibt da, und das fand ich irgendwie schön und auch stimmig, er schreibt da, dass dieses Lied Schlichtheit, Gewicht und wohldosierte Emotionalität vereint.
Sehr schön. Ja.
Und in nahezu idealer Weise der Forderung nach edler Simplizität und Würde entspricht, die in dieser Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts zumindest an die Kirchenmusik gestellt wurde. Edle Simplizität und Würde. Das fand ich irgendwie, aber das hat ja irgendwie was.
Das hat wirklich was.
Das Lied hat Würde. Es schafft eine Atmosphäre.
Ja.
Es ist aber eben auch einfach und leicht mitsingbar, das hat sicher zum Erfolg auch beigetragen.
Auf jeden Fall. Und schon die Vorlage dieses Liedes, also das Te Deum, war unglaublich beliebt, schon ohne Melodie. Für Luther war es eigentlich ein weiteres Glaubensbekenntnis, das er für verbindlich hielt. Also das Te Deum war neben dem apostolischen und dem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis und dem Quicumque, also dem Anfang des athanasischen Glaubensbekenntnisses, hat er das als weiteres Glaubensbekenntnis bezeichnet, das er gelten lässt. Und er selbst hat den Text auch schon einmal übertragen, in Herr Gott, wir loben dich, und hat das aber dann mit einer gregorianischen Melodie versehen, was total üblich war. Und vielleicht, Manu, führt uns das auf eine interessante Spur, nämlich auf die Frage, was eigentlich theologisch darin ausgedrückt wird und vielleicht auch, wo der Ort ist. Ich gebe mal so eine erste Vermutung ab, natürlich ist das erfunden, aber ich glaube, es ist gut erfunden. Die Idee ist ja, dass Ambrosius und Augustinus diesen Gesang gemeinsam gesungen haben, und zwar als Augustinus zu Ostern 387 in Mailand getauft worden ist. Jetzt war damals die Taufe, die Augustinus empfangen hat, ja keine Kindertaufe in dem Sinn, sondern einer solchen Taufe vorausgeht klassischerweise das Katechumenat. Also man wird ja ausgebildet in der christlichen Lehre.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, ich verstehe ganz gut, weshalb man denkt, dass das Te Deum ein Wechselgesang war zwischen Ambrosius und Augustinus, weil es eigentlich wirklich nochmal so wie eine Summe ist, die ganze christliche Glaubenslehre zu versammeln. Mhm. Das fängt an mit Gott, dem Schöpfer, und ist ein Lob auf die Schöpfung. Dann kommt die ganze Christologie, also Gott kommt auf die Erde und schlussendlich kommt der Geist und die Kirche vor. Also es ist eigentlich ganz, ganz ähnlich aufgebaut wie zum Beispiel das Apostolikum, über das wir auch schon gesprochen haben. Mhm, mh. Und liefert da so eine Summe.
Ja, ja, genau, genau. Und es umspannt auch die Zeit irgendwie von der Schöpfung oder zumindest im Blick auf den Schöpfer bis zur Vollendung, zum Gericht. Und genau, das wird alles abgesteckt. Das ist schon erstaunlich. Und es ist, also ich finde das halt auch beeindruckend. So, ja, einerseits, weißt du, so dieses Bedürfnis, den Glauben zu verdichten in einem Lied und dann aber auch die Fähigkeit, das Ganze in einem Gebet auszudrücken, weil es, ja, es zumindest, wenn ich das lese, gut, ich habe natürlich auch keinen unverstellten Blick, weil ich das Lied wirklich schon lange kenne und mir das irgendwie vertraut ist, aber ich habe das Gefühl, es wird auf eine ganz natürliche Weise, wird der Glaube in einem Gebet Gott gegenüber artikuliert. Mhm. Und es ist nicht irgendwie gepusht oder gepresst oder man hat nicht das Gefühl, jetzt haben die noch versucht, das auch noch irgendwie reinzudrücken, sondern genau, es fließt irgendwie so eines, ja, ins andere über. Ja. Und es wird so ein Spektrum gezeichnet. Es erinnert mich ein bisschen an diese Kirchenfenster in einer Kathedrale, wo, ja, irgendwie die verschiedenen entscheidenden Szenen der Heilsgeschichte nach.
Also der Stationenweg so, eigentlich.
Ja, oder? Ja, ja. Genau. Also das ich finde es schon, ich muss sagen, ich finde es recht beeindruckend. Mhm. Und du hast recht, man spricht, glaube ich, von drei Teilen, von einem Lobpreis des dreieinigen Gottes durch, mhm, die ganze Schöpfung und dann von einem, dann wird so eingezoomt auf Jesus Christus, ein Lob des Sohnes Gottes als Erlöser und dann diese Bitten des Gottesvolkes als, ja, dritter Teil.
Ja. Ja. Oder, und da sind wir aber eigentlich wirklich beim klassischen Aufbau, das wir aus dem Apostolikum kennen. Ja? Also ich eigentlich glaube schon, ja, an, ja, Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Mhm. Oder? Und dann geht es ja weiter und an seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dann kommt an die eine allgemeine Kirche. Also es hat eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Aufbau. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, ja, der große Unterschied zu einem Bekenntnis liegt darin, dass es sich hier um ein doxologisches Werk handelt, also, ja, dass quasi Gott verehrt wird. Es beginnt ja auch gleich mit der Anrufung, dich, Gott, loben wir, also jetzt im Te Deum oder eben bei uns, großer Gott, wir loben dich. Mhm. Man könnte aber vielleicht auch sagen, von diesem Te Deum herkommend, könnte man nochmal neu verstehen, was eigentlich ein Glaubensbekenntnis meint. Weil vielleicht, ja, sind Glaubensbekenntnisse überhaupt auch immer doxologisch gemeint.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Es sind zumindest in der modernen rezeptionsästhetischen Sprache und so würde man sagen, es sind performative, mhm, Texte, beides. Also ein Hymnus ist ein Text, der in dem ein Mensch quasi sich selbst drin wiederfindet und, ja, sich selbst drin ausdrückt und ein Glaubensbekenntnis auch. Das, mhm, ist nicht nur irgendwie die Verdichtung eines Tatbestandes oder irgendwie so oder eine Aufzählung dessen, was irgendwie den christlichen Glauben auszeichnet, sondern es sind Texte, mit denen eine Glaubenshandlung vollzogen wird.
Ganz genau. Sie sind selbst eigentlich ein Akt des Glaubens. Ja. Also sie reflektieren ja nicht nur über einen Glauben, sondern es ist eigentlich ein Vollzug des Glaubens selbst. Und da finde ich es erstmal ganz plausibel anzunehmen, dass quasi die Form, in der wir auf Gott und das, was er für uns ist, antworten, der Dank ist.
Ja.
Also von dem her glaube ich, dass diese Unterscheidung jetzt quasi zu sagen, naja, das ist doxologisch oder nicht, eigentlich nicht eine wirklich scharfe, sinnvolle Unterscheidung ist, um jetzt ein Tedeum von einem Glaubensbekenntnis abzugrenzen.
Ja, ja, ja. Und es hat ja, ich muss auch ehrlich sagen, mich berühren solche Texte auch immer wieder auf eine Art und Weise, die, weißt du, in der ich nicht nur meinen Glauben ausdrücke, sondern die meinen Glauben auch bestärken.
Ja, weißt total.
Wenn ich das, also das kann mir auch beim Glaubensbekenntnis passieren, vor allem beim apostolischen Glaubensbekenntnis, dass ich beim Aufsagen oder auch beim Hören irgendwie so in mir quasi dieses bekräftigende Zeugnis spüre oder so. Und das geht mir bei den Liedern natürlich umso mehr, so jetzt bei diesem Lied auch, dass ich irgendwo beim Singen merke, ja, genau, ja, oder ja, so. Das, ja. Vielleicht, ich muss das jetzt vielleicht doch noch lesen, weil wir vielleicht später dann nicht mehr dazu kommen. Hermann Kurzke ist ein katholischer Theologe und Literaturwissenschaftler und er hat zu diesem großen Gott, wir loben dich, er hat das so als Hymne mal beschrieben und eben diese Erfahrung beschrieben, die sich einstellen kann, wenn man das Lied gemeinsam singt. Okay. Er schreibt dann Folgendes: Man muss es erlebt haben, mit welcher Urgewalt das großer Gott, wir loben dich, erdröhnen kann. Zum Beispiel im katholischen Gottesdienst nach der Fronleichnamsprozession, beim Wiedereinzug in die Kirche, wenn alle Glocken läuten, die Orgel ihr Äußerstes gibt. Das finde ich so geil aus.
Das ist mega geil, ja.
Die Orgel ihr Äußerstes gibt. Und auch die sonst nur lustlos vor sich hinbrummeln, schmettern aus voller Brust, ein Erschauern angesichts der Größe Gottes oder ein Überwältigtsein vom ozeanischen Gefühl geht dann durch die Menge. Dieses Lied hat einen anderen Rang als die meisten übrigen Kirchenlieder, einen mächtigeren, umfassenderen, grundsätzlicheren, der es erlaubt, von einer Hymne zu sprechen.
Das ist so, so witzig, das klingt wirklich so nach Anfang 20. Jahrhundert, diese Sprache. Ja. Also es klingt so ein bisschen wie wenn Haberer oder so über die Berge und das, also diese ja. Bergsteiger oder Otto, der über das Heilige schreibt oder irgendwie, das hat so was total Schwärmerisches.
Ja, das stimmt. mir hat die Beschreibung gefallen, ja, weil er so ein bisschen einfängt, wie sich das anfühlen kann, wenn Leute plötzlich angesteckt werden von diesem Lobgesang und plötzlich irgendwie mitgerissen werden.
Ja.
Und er schreibt von einem, das fand ich noch witzig, von einem ozeanischen Gefühl, so dieses, ein Lied, das irgendwie einem so eintauchen lässt in etwas Größeres, in etwas Universales oder so.
Ich überlege mir jetzt gerade, ob wir hier vielleicht einen kleinen Seitenarm mal verfolgen sollten.
Ja.
Weil ich habe genau das Gefühl, das er beschreibt, wenn dieses Lied gesungen wird. Und gleichzeitig meldet sich da bei mir irgendwie so eine Skepsis und ich weiß nicht ganz genau, ob die gut ist oder nicht. Ich bin nämlich manchmal nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Größe Gottes ist, die mich da aus voller Brust mitsingen lässt. Und ob das Erhabene tatsächlich etwas Heiliges ist, das da quasi eine Antwort erhält. Oder ob es nicht einfach die Pracht der Musik selbst ist. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne zum Beispiel viele Strophen überhaupt nicht auswendig von diesem Lied. Also eigentlich kenne ich die erste Strophe und die zweite geht auch noch und ja, bei der dritten wird es schon knapp. Also es scheint irgendwie nicht der Inhalt zu sein, der mich da so stark berührt, sondern tatsächlich dieses Gefühl, das die Musik selbst ausdrückt. Und warum ich das sage, oder wir haben ja gesagt, ja, vielleicht ist da etwas in der Musik, was etwas in uns zu schwingen bringt, was vielleicht für die Gottesbeziehung oder für den Gottesdienst oder wer auch immer man das beschreiben will, nochmal was anderes ist als jetzt einfach eine Predigt oder ein Gebet.
Ja.
Und das würde ich sagen, ja, nur ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob das nicht einfach auch nahe am sich von Kitsch oder beeindruckender Musik überwältigen lassen ist.
Ach so, ja. Also ich pflichtet ja bei, aber ich würde die Unterscheidungen anders treffen. Weißt du, ich würde auch sagen, es gibt ganz viele Situationen, die ich mir jetzt denken kann, die gar keinen, ganz sicher keinen hymnologischen oder liturgischen, gottesdienstlichen Kontext haben, mhm, in denen ich mich ganz ähnlich fühle. Du kannst an ein Coldplay-Konzert gehen, genau, oder U2-Konzert, mhm, oder irgendeines, in dem die Menge mitsingen kann, weil das eingängige hymnische Melodien sind, und du kannst genauso diesen Schauer erleben, der dir den Rücken runtergeht, dieses Gefühl der Verbundenheit mit allen Anwesenden, mhm, und so. Also das lässt sich in ganz verschiedenen Kontexten haben. Ich würde deshalb nicht versuchen, die Grenze zwischen geistlicher und säkularer Musik schärfer zu trennen, sondern ich würde eher sagen, dieses Transzendente, auch dieses Gottes- oder Geisteswirken, das stellt sich bei der Musik in ganz unterschiedlichen Kontexten, mhm, ein. Mhm. Und dann, vielleicht geht deine Vorsicht in die Richtung, und das, glaube ich, das muss man dann auch dazu sagen, dann lässt sich natürlich dieses Überwältigtsein, dieses Transzendenzgefühl und so, lässt sich auch missbrauchen. Also das ist, ja, das ist, ich hab nicht so Angst vor Kitsch. Ich weiß, dass Leute das bei Helene Fischer im Konzert auch erleben, das sei jedem gegönnt. Ich habe nicht so Angst vor Kitsch, ich hätte eher das Bedürfnis zu sagen, und da kommen wir ja in der Rezeptionsgeschichte nochmal drauf, das Bedürfnis zu sagen, dieser heilige Schauer, ja, lässt sich auch für falsche Zwecke
genauso meine ich's. Also einmal auf der persönlichen Ebene, so als ein ich flüchte mich irgendwie aus der Welt und versinke in diesen tragenden Melodien, das ist so, ja, das eine, das finde ich auch harmlos. Ja. Aber das andere ist natürlich, dass genau dieses Gefühl der Erhabenheit etc., das in diesem Lied transportiert wird, ja dann tatsächlich wirkungsgeschichtlich auch Folgen gezeitigt hat. Ja, ja. Also die deutschen Christen haben das Lied geliebt, mhm, sie haben es ein bisschen bereinigt, wie sie gesagt haben, nämlich man hat diese ganze Idee des Sohnes hat man rausgestrichen, also diese ganzen christologischen Passagen hat man rausgelassen, und was dann bleibt, oder, ist dann tatsächlich ein Gotteslob, ein Lob der Schöpfung, ja, und dann das Volk.
Genau. Ja, ja. Ja, ja.
Also
und welches Volk dann?
Gott, ja. Natur, Volk. Das ist dann das, was bleibt. Jetzt werfe ich das nicht dem Lied selbst vor, mhm, sondern meine nur, wenn wir theologisch darüber nachdenken, dann dürfen wir quasi nicht einfach dem ganzen Lied und jeder Strophe Recht geben, nur weil es schön ist. Also die schrecklichsten Dinge können mit schönen Dingen gemacht werden.
Ja, 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 absolut. Und vielleicht lass uns doch das ein bisschen vertiefen, noch die Rezeptionsgeschichte, weil, ja, das ist schon auch spannend. Es ist ja nicht erst zur Zeit der deutschen Christen so gewesen, dass man das Lied uminterpretiert, mhm, hat und auch Auswahl getroffen hat der einzelnen Strophen, sondern in der protestantischen Rezeption, so wie ich das gelesen habe, wurde das Lied häufig gekürzt, und man hat dann ausgerechnet, wie du sagst, an diesem christologischen Mittelteil, eigentlich am theologischen Herzstück, wenn, genau, man das jetzt christlich anschaut, ja, am theologischen Herzstück hat man gekürzt, und das hat dann eben dieses fatale Missverständnis eigentlich noch gefördert, mhm, dass bei dem Volk, das im dritten Teil angesprochen wird, sieh dein Volk in Gnaden an und so, ja, dass bei diesem Volk ein Nationalvolk gemeint, mhm, werden könnte. Wenn man natürlich den Mittelteil rausnimmt, wo es darum geht, dass der Sohn Gottes für alle die Menschheit Menschen stirbt, ja, genau, dass er quasi Menschen rettet und, mhm, zu einer neuen Gemeinschaft formt und so. Wenn man das rausnimmt, ja, dann, wie du sagst, dann bleibt der Schöpfer, die Natur, die Schöpfung, die Erde, und dann kommt das Volk. Ja, das sind dann wir, die Deutschen, ja, oder die, ja, Schweizer oder wer auch immer. Das ist ein Missverständnis. Einer hat doch auch geschrieben, das ist, glaube ich, auch wieder dieser Kurzke gewesen, dass die theologische Missbrauchssicherung weggefallen ist.
Das finde ich geil. Wunderbar. Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Formulierung. Und ich glaube, man versteht sofort, was das meint, die theologische Missbrauchssicherung, wenn man sich Strophe 7 anschaut, oder? Durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Das ist ein totaler Universalismus, der da aufgetan wird. Also hier einen Gedanken einer Nation oder einer Rasse oder irgendwie sowas einzutragen, ist völlig absurd.
Ja.
Also es ist schon ausgeschlossen, bevor das Volk überhaupt genannt wird. Oder?
Ja, ja.
Also dieses Volk ist eigentlich nichts anderes als eine Kirche oder die Kinder Gottes oder was auch immer, oder? Aber es ist ganz bestimmt kein Nationalstaat.
Ja, 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 eben. Und diese Klarheit geht verloren, wenn man diesen Teil wegstreicht. Mhm. Und dann, es wurden ja, also die deutschen Christen, die haben ja dann wirklich noch eine Schlussstrophe hinzugefügt, die den Führer Adolf Hitler verherrlicht. Also das ist... Das ist dann schon meine Fresse. Ja. Da wird das Lied ja dann irgendwo ins Gegenteil verkehrt. Gell? Das,
genau. Genau. Und trotzdem passieren auch, oder möchtest du noch was zu diesem nicht? Trotzdem passieren auch innertheologisch, innerhalb der Christologie, ganz, ganz interessante Reinterpretationen in diesem Lied.
Ja.
Wir haben uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht, wie schwierig das eigentlich ist, diese Frage zu beantworten, was hat eigentlich Christus für uns getan, warum musste Jesus sterben, etc. Also dieser ganze Fragenkomplex, der ja aufgekommen ist in der letzten Folge, als wir O Haupt voll Blut und Wunden besprochen haben. Und wir finden hier zwei verschiedene Angebote. Wenn du die sechste Strophe nimmst, wie wir sie im Lied haben, wie wir es aus dem Kirchengesangbuch kennen, dann steht da, du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns frei gemacht.
Ja. Ja.
Also es geht wirklich darum, warum musste Jesus sterben? Er musste uns von der Sünde befreien. Mhm. Also es ist eigentlich ein starker Satisfaktionsgedanke im Hintergrund. Sehr ähnlich auch, wie wir das gesehen haben bei O Haupt voll Blut und Wunden. Wenn man jetzt das Te Deum nimmt, das die Vorlage ist, diese altehrwürdige Vorlage, dann fehlt dieser Gedanke gänzlich. Dort heißt es nämlich, du König der Herrlichkeit Christus, du bist des Vaters allewiger Sohn. Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht, bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien und hast bezwungen des Todes Stachel. Das ist ein ganz anderes Bild im Hintergrund. Da kommt der Christus quasi als derjenige, der den Tod besiegen kann.
Ja.
Und im Lied, wie wir es kennen, kommt er, um quasi unsere Sünde zu tilgen.
Mhm.
Mhm. Und das finde ich sehr interessant, wie sich das verschiebt, oder? Und wir würden ja, also ich lese das immer wieder bei Facebook-Diskussionen, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, also ohne Satisfaktionsgedanken kein Christentum, kein Paulus, kein lieber Gott, kein gar nichts, oder?
Naja.
Und hier finden wir aber diesen Gedanken ganz, ganz anders gefasst. Mhm. Christus nämlich als derjenige, der den Tod besiegt,
nicht keine Sünde. Und das ist ja auch... Das ist ja, es gibt ja diesen berühmten Aufsatz oder diese Studie von Gustav Aulén über die verschiedenen Metaphern oder Erklärungsmuster für den Kreuzestod Jesu. Und da macht er ja auch deutlich, dass dieses Christus-Victor-Motiv, dieses Jesus ist Sieger über Tod und Teufel, durch das ganze Mittelalter hindurch eigentlich dominant war, bis eben dieses Satisfaktionsmodell gekommen ist, dieses Stellvertretungsmodell. Einer leidet für uns und nimmt Gottes Zorn auf sich und so. Vorher, und das habe ich jetzt das Gefühl, das, was du gelesen hast aus dem Te Deum, aus dem älteren eben Text aus dem 4. Jahrhundert, ist natürlich viel näher bei dem Christus-Victor-Motiv, bei dieser Vorstellung, durch den Tod durch seinen Tod hat Jesus den Tod selber besiegt, auch für uns und uns das Leben aufgeschlossen. Und bei großer Gott, wir loben dich, stimmt, da ist diese Befreiung von Sünde im Vordergrund und dieses, das Loskaufmotiv, das kommt in der Strophe 8 auch nochmal. Kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. Das ist zwar nicht unbedingt notwendigerweise auch mit diesem Stellvertretungsgedanken oder Satisfaktionsgedanken im engeren Sinne verbunden. Ja. Dieses Loskaufmotiv kann ja auch...
Sag vielleicht kurz, was du mit dem engeren Sinne meinst, damit der Kontrast deutlicher wird.
Mhm. So wie man Anselm zumindest gerne liest, ich glaube...
Oder missversteht.
Ja, missversteht. Ja. In dem Sinne, dass Gottes Ehre verletzt war.
Ja,
und die Ehrverletzung Gottes fordert quasi eine Wiederherstellung seiner Ehre, die nur erreicht werden kann, wenn sein Zorn befriedigt ist. Und das schwört so auch das Bild hervor eines irgendwie beleidigten oder in seiner Ehre verletzten Gottes, der jetzt Blut sehen muss, um wieder vergeben zu können und gnädig zu sein. Das ist jetzt wirklich so die Vulgärvariante von Anselm oder wie man ihn manchmal liest. Und das muss natürlich in dem Lied nicht drin sein. Dieses Loskaufmotiv findet sich ja bei Paulus auch schon. Er hat uns erlöst. Da klingt so ein bisschen der antike Sklavenmarkt an. Jemand befreit einen anderen Menschen durch den Kauf eines Lösegeldes, oder? Ja. Und die Metapher finde ich spannend. Sie hat halt einfach auch ihre Grenzen, weil man sich dann fragen muss, ja, wem wird das Lösegeld denn bezahlt? Ja. Und da gibt's ja dann eigentlich nur zwei Antworten. Ja. Entweder wird das Lösegeld dem Teufel bezahlt, was eine eigenartig dualistische Idee voraussetzt, dass Gott quasi dem Teufel ein Lösegeld zahlt, seinen Sohn hingibt, damit der Teufel die Menschen aus seinen Klauen befreit. Mhm. Das ist so ein bisschen alt.
Dann müsste ihm ja die Welt gehören.
Genau, ja, genau. Ja. Und die andere Antwort wäre, Gott bezahlt das Lösegeld sich selbst.
Dann ist er ein mega schlechter Banker.
Ja, da kommt dann eben dieser Gedanke rein von, ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch Gerechtigkeit. Er kann nicht einfach so vergeben. Er muss auch eine Genugtuung haben.
Weißt du, was ich glaube? Jeder Satz, der so geht, ist Liebe, aber der wird einfach nicht besser.
Der wird nicht besser, ja.
Absolut. Ich glaube, das ist genau das Ding hier.
Absolut.
Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz dieses Tedeum stark machen, weil ich wirklich glaube, dass wir hier eine Alternative finden, wie das gedeutet werden könnte.
Ja.
Also diese Idee ist, Christus hat des Todes Stachel bezwungen und denen, die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan. Und jetzt kommt die Fortführung des Gedankens, als Richter, so glauben wir, kehrst du einst wieder. Also das ist so diese wirklich bis ins Urchristentum, bis zum Ruf Maranatha zurück zu verfolgende Idee, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten etc.
Ja.
Und jetzt kommt eine Bitte an diesen Richter, die so geht, dich bitten wir denn, komm deinen Dienern zur Hilfe, die du erlöst mit kostbarem Blut, in der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu.
Ja.
Es spielt alles auf einer Beziehungsebene und Christus ist irgendwo eine Gestalt zwischen Richter, Heerführer, Familienoberhaupt. Also es scheinen da ganz viele Motive die man nehmen kann. Aber er ist nicht derjenige, der an meiner Stelle sein Leben verloren hat.
Nach dem Tedeum zumindest.
Nach dem Tedeum. Und das finden wir jetzt schon sehr, sehr anders in dieser Nachdichtung von Ignaz Franz, oder? Wo es heißt, kauft es durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten, oder? Mhm. Das ist schon etwas sehr, sehr anderes. Also irgendwo würde ich wie sagen, das Tedeum setzt voraus, es ist eine dualistische Welt. Es gibt Gut und Böse. Christus verkörpert die Seite des Guten und wir wollen da dazugehören. Und wir hoffen, dass er diese Seite zum Sieg führen wird und wir dazugehören. Dass großer Gott, wir loben dich, ist eher die Idee, eigentlich haben wir alle den Tod verdient, aber du, Christus, hast dafür bezahlt und deswegen sind wir jetzt eine Gemeinde.
Ja, ich bin nicht ganz glücklich, oder ich würde sagen, in der Tendenz kann man das wahrscheinlich schon sagen, aber ich finde es doch, es gehört zur Stärke des Liedes, dass es sich eben nicht definitiv festlegt. Also weißt du, ich glaube, das Lied hat genügend Offenheit, also dass Christus für uns gelitten hat und gestorben ist, das ist ja jetzt noch nicht notwendigerweise auf eine bestimmte Deutung festgelegt. Das ist eine neutestamentliche Aussage, die in allen Glaubensbekenntnissen die Christen zu aller Zeit in irgendeiner Weise bekräftigen konnten. Und ich finde es eigentlich eine Stärke des Liedes, dass es doch noch offen bleibt für verschiedene Interpretationen und vor allem, und das vielleicht können wir da auch noch ein bisschen verharren, vor allem diesen Beziehungsaspekt stark macht. Ja. Und das hast du ja vorhin gesagt, und das ist, glaube ich, auch besonders an dem Lied, auch in seiner Zeit, dass hier diese Wir-Du-Achse enorm stark, enorm prominent ist. Also jede Strophe, großer Gott, wir loben dich, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich, bewundert deine Werke. Es ist ganz unmittelbar, die Gemeinde, die singende Gemeinde steht vor dem dreieinigen Gott und spricht ihn an, steht quasi in Beziehung zu ihm. Das ist vielleicht auch das, was ein Stück der Identifikationskraft dieses Liedes ausmacht, dass man beim Singen sich irgendwie vor Gott gestellt fühlt, weißt du?
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass darin eine große Kraft liegt und es ist natürlich eigentlich so eine ganze Kosmologie eines christlichen Welt- und Menschenverständnisses, das hier aufgerollt wird. Also es beginnt mit dem Allergrößten, demjenigen, der alles gemacht hat, großer Gott, wir loben dich. Ja. Also, und das scheint unerreichbar und erhaben und weit weg, etc.
Ja.
Kommt dann eigentlich immer wie mehr auf den Boden und auf die Erde. Also durch diesen ganzen Teil dann, wo die Schöpfung genannt wird, sind wir schon irgendwie in einer Verbindung mit diesem Allerhöchsten. Dann kommt die Idee, dass es ja Apostel gibt, dass es Propheten gibt, dass es Märtyrer gibt, also die Blutzeugen, die genannt werden.
Ja.
Es kommt immer wie näher und dann kommt die Christologie.
Ja,
dieser Allergrößte selbst ist ja ein Mensch. Also du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen, oder? Das ist ja dann quasi wie die totale Verdrehung dieser unerreichbaren Erhabenheit, wo es auf den Boden kommt.
Jetzt kommt er zu uns.
Ja. Und das konstituiert ja dann dieses Wir, das die ganze Zeit am Schluss kommt. Also durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor. Nämlich, das sind ja wir. Wir glauben ja, oder?
Ja,
also das ist ja dann das Ding. Also quasi die ganze Gemeinschaft wird letztendlich dadurch erklärt und gebildet, dass der Allergrößte selbst einer von ihnen ist. Das ist, glaube ich, diese verrückte Bewegung in diesem Lied.
Ja.
Aber das ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch die verrückte Bewegung in dieser ganzen Idee des Christentums.
Ja.
Also auf sowas musst du erstmal kommen, oder?
Ja. Das ist eigentlich die Geschichte des heruntergekommenen Gottes. Ja,
genau.
Das hört nicht auf, mich zu faszinieren. Auch wenn ich sagen muss, vielleicht können wir da noch kurz einzoomen. Mich hat immer diese eine Strophe beim Singen besonders berührt. Die zweite, alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe heilig, heilig, heilig zu. Und zwar, weißt du warum? Weil ich mich dann beim Singen quasi in der Gemeinschaft der Engel und der Himmelsheere habe. Und das gehört ja auch eigentlich zum Gottesdienstverständnis der Kirche über weite Strecken der Theologiegeschichte zumindest, gehört das zum Gottesdienstverständnis, dass man mit dem irdischen Gottesdienst eigentlich nicht quasi nichts Neues macht, sondern einstimmt in den ewigen Gottesdienst, den die Engel und Herrscharen und dann eben auch die bereits Verstorbenen in der Gegenwart Gottes immer schon anstimmen. Ja. Und es ist so ein bisschen, weißt du, so dieses zeitübergreifende, raumübergreifende, irgendwo, ich bin jetzt hier, wir schreiben das Jahr 2022, ich sitze hier in einem Büro in Bern oder so und dieses Partikulare wird dann so aufgerissen und plötzlich merkt man, ich bin, wo man immer sich dann befindet halt, aber ich bin Teil von etwas Größerem und da stimmen irgendwie, ich stimme ein in das Lob der Engel, ich tune mich ein in einen Lobpreis, der schon lange erklingt oder so. Das hat mich immer berührt.
Das kann ich mega gut verstehen. Harari hat in seinem Buch 21 Lektionen diese Idee, dass er sagt, Religionen sind deshalb so attraktiv, weil sie uns in ein großes Bild, in eine große Story rücken und so. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß, glaube ich, was er meint. Für mich stimmt das so nicht mehr. Also ich kaufe ja nicht diese ganze Story und lebe quasi darin gedanklich. Aber mir vorzustellen, dass zum Beispiel vielleicht in wichtigen Stationen in meinem Leben ich dieses Lied mitgesungen habe, es vielleicht bei meiner Beerdigung gesungen wird und ich mich vielleicht immer wieder daran erinnert habe, dass man es lange, 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 nachdem ich gelebt habe und gedacht habe und selbst gesungen habe, noch singen wird.
Ja.
Das hat etwas ungemein Tröstliches, finde ich.
Ja.
Also so diese Idee, dass es noch die Kinder meiner Kinder und deren Kinder singen werden, schafft irgendwie eine Verbindung, die ich eigentlich sonst nicht habe. Also weißt du, ich empfinde das nicht über Gene oder über Abstammung oder irgendwie über sowas, aber zu sagen, dieses Lied, das werden Sie noch kennen, und das haben wir schon gesungen.
Ja, krass.
Und es geht auf ein Tedeum zurück, das...
Ich
sag's jetzt extra so, oder? Dass vielleicht Augustinus ja schon gekannt hat.
Ja, genau.
Das finde ich einfach geil.
Ja, das finde ich schon. Das ist schon auch geil. Und das ist ja auch etwas, was irgendwie unserem Lebens- und Zeitgefühl irgendwo entgegensteht, weißt du,
oder
unserer postmodernen Zeit, der Flüchtigkeit der Zeit, wo irgendwie ein Trend den anderen ablöst und wo man irgendwie ständig das ganze Leben fragmentiert in Abschnitte, in Sequenzen und so weiter. Ja, und
in Serien und alles wird abgelöst durch etwas Besseres.
Ja, oder? Ja, und irgendwie dann einstimmen zu können in ein Lied, das in anderer Form schon vor 1600-700 Jahren gesungen wurde. Es crazy, ist schon crazy, weißt du? Ja. Es ist irgendwie schon geil. Man darf das ja auch ein Stück weit auch feiern. Bei allem natürlich, was es kritisch zur Kirchengeschichte und Theologiegeschichte anzumerken gibt, es ist auch faszinierend, irgendwie Teil einer Traditionslinie zu sein, die einfach so weit zurückgeht. Ja. Oder das.
Ja. Aber Manu, vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen jetzt näher an die Gegenwart heranrücken, weil gerade die Schweiz kein unwichtiger Ort ist für die Geschichte dieses großen Liedes.
Ja.
Denn nach dem Ersten Weltkrieg, was ja wirklich ein unglaublicher Schock war und was das lange 19. Jahrhundert beendet hat und danach war nichts mehr wie zuvor, das stimmt wirklich, dieser Satz dort, wurde das Lied für das evangelisch-reformierte Kirchengesangbuch und aber auch für das christkatholische Gesangbuch als Lied im eidgenössischen Dank, Buß und Bettag vorgesehen und hat eine pazifistische Überarbeitung erfahren, könnte man sagen. Und das ist Karl von Greyert. Und
das war ein Pfarrer, ein reformierter Pfarrer.
Ein reformierter Pfarrer. Und das ist, wie soll ich sagen, wirklich spürbar, dass da ein Bedürfnis seiner Zeit in dieses Lied hineingetragen wird. Wollen wir vielleicht ein paar Strophen doch auch lesen?
Ja, mach das unbedingt.
Also es beginnt natürlich mit der ersten Strophe, die wir schon x-mal jetzt gehört haben, die bleibt gleich. Und dann kommt Tourismus Schweiz. Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an, Großes hast du uns getan. Zieh uns in dein Liebesreich, mach aus Sündern Gottes Kinder, mach uns dir, o Heiland, gleich Helfer, Kämpfer, Überwinder, im Geringsten wahr und treu, großer Gott, mach du uns frei. Jetzt kommt so eine Strophe, die wirklich quasi aus diesem Kriegstrauma herkommt. Ja. Das ist die vierte Strophe. Herr, erbarme dich deiner blutbefleckten Erde. Unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst, ein neues werde. Send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffen Joch zerbricht. Ja. Das finde ich eine mega geniale Strophe, weil hier wird Gott als Schöpfer, der ein neues werde, sprechen kann, als Hoffnung quasi erkannt und erfasst, diesen ganzen Kriegswahnsinn, diese Selbstzerstörung, die Menschen an sich verüben, doch zu brechen. Also quasi die Idee ist doch, wenn du Gott das alles so schön gemacht hast, dann gib doch jetzt ein neues Werde, damit dieser Irrsinn ein Ende hat.
Ja.
Und das ist eine der ganz, ganz wenigen Stellen, die ich kenne, wo die Schöpfungsgeschichte oder Gott als Schöpfer eigentlich selbst eine Qualität bekommt, dass er, weil er unser Schöpfer ist, auch unser Retter ist. Das finde ich mega interessant.
Ja.
Also, es kommt ja ohne Christologie aus hier.
Ja, sprich ein neues Werde. Also
neues
es werde Licht.
Genau.
Und jetzt brauchen wir dieses Schöpferwort, brauchen wir nach den Verwüstungen des Krieges, brauchen wir das jetzt neu.
Genau.
Ja, finde ich sehr stark. Und dann eben das Joch der Waffen, das zerbrochen wird, das erinnert an Jesaja, an die Umschmiedung der Schwerter im Flugscharen.
Also
das ist schon...
Ist das Jesaja? Ist das nicht Micha?
Ja, das haben wir schon mal falsch gemacht.
Wir machen es immer wieder falsch.
Aber es kommt zweimal
vor.
Du, Micha stimmt schon. Ja. Micha stimmt und du hast es mal Amos zugeschrieben.
Ja, stimmt.
Aber ich habe eben gedacht, es würde zweimal vorkommen. Ja. Das müssen wir jetzt dann...
Okay.
Wir brauchen einen professionellen Researcher oder eine Researcherin,
Wir brauchen so Faktenchecker.
Genau.
Hey, aber ganz spannend ist natürlich auch die sechste Strophe, weil hier merkt man, dass der religiöse Sozialismus sich schon ausgebreitet hat. Da heißt es dann, mach vom Hass die Geister frei, frei von Sünden, Last und Ketten, brich des Mammons Reich in zwei, du nur kannst die Menschheit retten, rette uns aus Schuld und Not, Heiliger Geist, barmherziger Gott. Mm. Der Mammon, der hier eigentlich als große Gegenmacht ins Spiel kommt.
Oder? Ja, ja.
Das haben wir so im Tedeum nicht und bei großer Gott, wir loben dich auch nicht.
Ja, finde ich, aber ich finde das schon noch geil. In der Konkretion bricht des Mammons Reich entzwei. Du hast jetzt aber die fünfte Strophe ausgelassen, weil die finde ich eben auch recht stark. Da steht, zünd in uns dein Feuer an, dass die Herzen gläubig brennen und befreit von Angst und Wahn wir als Menschen uns erkennen, die sich über Meer und Land, also über Meeresgrenzen und Landesgrenzen hinaus, erster, zweiter Weltkrieg, reichen fest die Friedenshand.
Ja.
Was mir da gefällt, ist befreit von Angst und Wahn.
Ja,
also da ist dieses ideologiekritische Moment eben nicht nur Angst ist unser Feind, sondern auch der Wahn, auch dieses übermütige, von mir aus nationalistische, diese Kriegslust oder was auch immer, das ist genauso fatal. Befrei uns von beiden Motiven. So, das finde ich sehr stark.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde, das ist eine mega gelungene Erweiterung dieses Liedes.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, das ersetzt den Ursprungstext. Aber ich verstehe, dass das ein ganz, ganz toller Text ist, auch für den eidgenössischen Dank, Buß und Bettag.
Ja.
Weil wir haben tatsächlich Dank drin, wir haben Buße drin, oder? Nämlich dafür, dass wir die Erde mit Blut befleckt haben, dafür, dass wir uns von Angst und Wahn leiten lassen, dafür, dass wir Kinder des Mammon sind, was immer das dann auch heißt. Aber dann immer auch eine Bitte, rette uns aus Schuld und Not, oder? Oder send uns Kraft und Zuversicht. Also es hat immer auch diesen sich Gott anvertrauenden, zuwenden Teil. Also ich finde, das ist eine super Hymne für den Dank, Buß und Bettag.
Ja, spannend finde ich an der Stelle jetzt, dass irgendwo die Hilfe von Gott erwartet wird. Da heißt es dann in der sechsten Strophe, die du gelesen hast, du nur kannst die Menschheit retten. Also es ist, wahrscheinlich ist es ein bisschen ambivalent gemeint. Einerseits wird Gott der Ball zugespielt, so quasi, brich du das Reich des Mammons entzwei, befrei du uns von Hass. Und gleichzeitig kann man das ja nicht mit Überzeugung singen, ohne Gott irgendwo die Bereitschaft auszudrücken, dieses Werk zu tun oder selbst irgendwo einzustimmen in diese Anliegen. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so dieses, wir machen das selber, wir kriegen das selber hin, lass uns jetzt mal anpacken und das Land wieder aufbauen. Es ist ein Bewusstsein da, wir kriegen das nicht hin, du nur kannst die Menschheit retten. Ja. Aber indem man das singt, macht man sich ein Stück weit auch bereit, Werkzeug dieses oder Medium dieses Wirkens Gottes zu werden. Oder wie verstehst du das?
Ja, ich finde das eine schöne Interpretation, dass man quasi sagt, es ist fast schon, hat einen Sendungscharakter. Ja. Also quasi, man macht sich selbst auf. Ich glaube, es hat noch einen anderen Aspekt. Dieser Hans-Karl Walter von Greyerz war ja religiöser Sozialist. Und die religiösen Sozialisten standen vor der entscheidenden Frage, wie sich jetzt eigentlich die Verheißung des Reiches Gottes zu der Idee des Sozialismus oder zu der sozialen Frage verhält.
Ja.
Und dort gab es immer auch die Verlockung zu sagen, na ja, eigentlich ist die Idee des Sozialismus die Realisierung des Reiches Gottes. Also quasi, man setzt es gleich.
Ja, genau.
Man sagt quasi, eigentlich ist A gleich B. Und ich glaube, dass Greyerz hier eine kleine Vorsicht einbaut, indem er sagt, nur du kannst uns retten. Will er eigentlich sagen, wir sollten jetzt nicht in die nächste Ideologie hüpfen.
Ja.
Nicht uns wieder irgendeiner großen, fantastischen Idee einfach anvertrauen.
Ja, die nächste
Selbstüberschätzung des Menschen. Sondern letztendlich bist du es, lieber Gott.
Ja.
Und nicht eine große, selbstüberschätzende Idee, die wir entwickeln. Mhm.
Ja, ja, genau so, das finde ich stark. Ich glaube, genau so kann ich das irgendwo sehen in dem Text drin, oder habe ich das Gefühl, dass das steht ein Stück weit dahinter. Einerseits diese Sehnsucht und auch dieser Wille, irgendwie Teil einer Veränderung zu werden. Aha. Und andererseits dieses Bewusstsein, ja, wir kriegen das nicht hin. Man könnte vielleicht auch ein bisschen sagen, diese moralische Ernüchterung auch nach den Weltkriegen, wo man merkt, ja, also Leute, wenn es auf uns ankommt, was da an Hass und an Gier und an Entzweiung und an Grausamkeit auch aus den normalsten Menschen hervorgebrochen ist, das macht uns doch irgendwie skeptisch, wenn man jetzt ein paar Jahre später sagt, so, und jetzt stellen wir den Schalter um und machen eins auf Aufbau und Versöhnung. Da brauchen wir irgendwie einen Hilfe von außen oder Hilfe von oben, um da wirklich eine Transformation hinzukriegen.
Und es ist natürlich auch die Zeit der dialektischen Theologie, die Zeit einer großen Kulturkritik, die Zeit eines kritischen Verhältnisses auch gegenüber Wissenschaft und Technologie und ihren Errungenschaften, weil ja gerade die Technologie auch ihre ganz, ganz schreckliche Fratze gezeigt hat. Ja, also Maginot-Linie und diese ganzen Stellungskriege, dieses wirklich massenhafte Sterben um Zentimetergewinn, der da auf den Schlachtfeldern gemacht worden ist. Und vielleicht eine Ernüchterung des Menschen über sich selbst, dass er so viel kann und so wenig draus macht oder so viel Zerstörung damit anrichtet.
Ja.
Und deswegen glaube ich auch, kommt Grey jetzt auf dieses sprich ein neues Werte. Mhm. Weil er nicht glaubt, dass das etwas ist, was aus uns selbst heraus, aus unserer Kultur heraus einfach so passiert.
Ja.
Dass die Geschichte ihren Lauf nimmt und immer besser wird.
Ja, ja.
Aber Manu, es gibt ja... Du als Besucher aus Zürich hier in Bern hast ja bestimmt auch eine Fassung mitgebracht, die du unbedingt erwähnen möchtest und auf die du ganz stolz bist, nehme ich an.
Ja, es gibt eine weitere Überarbeitung des Textes im Zuge der Zürcher Disputation 1984. Das war ein Gedenktag, 450 Jahre Zürcher Disputation. Das war damals ein großes Ereignis um den Reformator Zwingli herum. Da wurden Religion und Staat und Fragen der Politik ausgefochten. Und daran hat man sich erinnert 450 Jahre später und hat zu diesem Anlass dieses großer Gott, wir loben dich, nochmal umgedichtet.
Mhm. Ja. Und anscheinend hat man da einiges auch von dieser Greyert-Umdichtung als Vorlage genommen.
Ja.
Sagen wir mal so, man spürt in dieser Zürcher Fassung ganz, ganz viel guten Willen. Man spürt auch, dass man sich wirklich um das Waldsterben und die Ökologiekatastrophe sehr, sehr früh Sorgen gemacht hat. Und das meine ich ganz ohne Hemme, weil das ist ja etwas, wo wir heute sagen müssen, also jetzt 40 Jahre später, ja, die hatten schon recht damals. Das ist wirklich ein Problem, oder? Also wenn wir an die ganze Klimaerwärmung denken, an die Klimakatastrophe, in der wir jetzt stecken. Es war vielleicht so, dass manchmal der Wille, eine wichtige Idee auszudrücken, stärker war als die Zeit, die man hatte, um gute Reime zu finden.
Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ich habe auch vorhin nur gelacht, weil das Zugeständnis an den guten Willen meistens nicht in einem Kompliment endet. Dass man sagt, es war gut gemeint, lies doch das mal.
Ich mach mal...
Oder ein Beispiel.
Es beginnt ja auch gleich wie jedes Lied, die erste Strophe ist gleich, aber ich mache mal so ein Beispiel. Zweite Strophe. Herr, erbarme dich, denn der Mensch bedroht die Erde. Unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst ein neues Werde. Gib uns Kraft, Verstand und Mut, hilf bewahren der Schöpfung gut.
Hä?
Ja.
Hilf bewahren. Also der erste Teil ist ja von Greyerz. Das ist
genau, der geht noch, oder? Und dann, aber Greyerz macht ja da dann nicht, dass du sprichst, ein neues Werde hat er drin, aber...
Send uns Kraft und Zuversicht,
der Waffenjoch zerbricht. Mega elegant, oder?
Ja, ja.
Und hier, gib uns Kraft, Verstand und Mut, hilf bewahren der Schöpfung gut. Das ist, natürlich geht das auch. Aber wenn man die Greyerz-Strophe ja schon mal gehört hat, dann denkt man so, oh Mann.
Ja, ja, das ist nix gutes Deutsch.
Nicht, oder?
Nix gut Deutsch.
Ja, und man muss es so umstellen und ein Wort brauchen, das eigentlich 84 schon niemand mehr... Ich meine, wer hätte denn 1984 von der Schöpfung gut gesprochen? Also schon diese Genitivkonstruktion, das ist alles halt seltsam. Oder dann auch die vierte Strophe, weil die korrespondiert zu der Strophe, die du bei Greyerz vorhin genannt hast, die du so magst. Mach von Angst die Herzen frei, frei von Zwängen, Süchten, Ketten, brich der Habgier Macht entzwei, nur du kannst uns daraus retten. Du nur kennst der vielen Not, denen Arbeit fehlt und Brot.
Ja, es ist aber witzig ist, dass man irgendwie manchmal gar nicht so genau sagen kann, was daran schlecht ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, es hat einfach nicht die Eleganz des Originals.
Nein, weil es immer Sätze umstellen muss.
Ja, ja, ja.
Und du musst zum Teil Worte abkürzen und apostrophieren, damit es irgendwie aufgeht. Also, ja. Aber, was ich toll finde daran ist, dass man eine bekannte Vorlage nimmt und sich damit auseinandersetzt, was sind denn eigentlich heute unsere Anliegen?
Ja.
Und ich verstehe das nicht als eine Umdichtung eigentlich des Ignaz Franz-Liedes, also des Te Deums, das er als Vorlage hatte, sondern ich verstehe das schon als eine Weiterführung eigentlich des Karl von Greyerts Liedes und seiner Fassung, dass man quasi gesagt hat, okay, damals Erster Weltkrieg im Rücken, große Zeitwende, großer gesellschaftlicher Umbruch. Wir wollen uns mit derselben Ernsthaftigkeit der jetzigen Gegenwart stellen. Und da kann man sagen, da waren wahrscheinlich 1984, wenn man sich das so anschaut, wirklich Bewahrung der Schöpfung. Ja. Ein ganz, ganz großes Thema, dann immer noch Arbeitslosigkeit, soziale Missstände und der weltweite Frieden. Das scheinen so die großen Anliegen gewesen zu sein.
Ja, und das ist auch rühmlich. Also das finde ich, das ist ja die Aufgabe, die sich nicht nur Liederdichtern oder Hymnologen stellt, sondern die Aufgabe, die sich der Theologie und der Kirche überhaupt stellt, eigentlich im Angesicht oder im Kontext der aktuellen Zeit, der aktuellen Fragestellungen und Nöte und Sehnsüchte, irgendwo neue Worte zu finden für den Glauben, für das, was einem Hoffnung gibt und so weiter. Also das ist ja, wenn wir das verpassen, wenn wir diese, und da darf man, glaube ich, auch nach Versuch und Irrtum, muss man ein bisschen, ich sage jetzt mal, Großzügigkeit mitbringen und den Leuten zugestehen, dass es halt manchmal nach Versuch und Irrtum läuft,
genau.
Und dass man dann auch mal ein bisschen ungelenke Formulierungen hervorbringt und so, aber die Alternative, auf Kontextualisierungen zu verzichten als Kirche, die ist, glaube ich, viel fataler noch,
ja.
Weil dann verliert man irgendwo den Anschluss an die Gegenwart.
Genau, und ich glaube, das ist wirklich der Prozess entscheidender, als ob wir nachher 40 Jahre später finden, dass das ein tolles Ergebnis war oder nicht.
Ja.
Wo ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen bin, wenn ich diese Greyerts-Umdichtung anschaue, dann scheint das größte Problem jetzt auf der Seite der Menschheit zu sein, dass die quasi in Angst und Wahn stecken.
Mm.
Und da habe ich mir überlegt, das würde heute, glaube ich, so schon nicht mehr stimmen. Ich glaube nicht, dass es Angst und Wahn ist, wenn wir jetzt das Lied umdichten müssten, sondern wir müssten irgendwie einen guten Reim finden auf Gleichgültigkeit.
Ach so. Ja. Ah, finde ich jetzt witzig oder interessant, dass du das so empfindest, weil ich hätte jetzt gesagt, vor Corona,
ja,
würde ich auch sagen, da war man quasi im Modus seliger, individualistischer Gleichgültigkeit. Mhm. Aber seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg habe ich das Gefühl, Angst und Wahn ist eigentlich eine ziemlich adäquate Zusammenfassung dessen, was die Welt im Moment irgendwo in Aufruhr bringt. Also Angst vor wirklich apokalyptischen Szenarien, die immer realistischer werden in Sachen Klima, in Sachen Krieg, Pandemie und so weiter. Und dann auch eben Wahn von irgendeinem Putin, der da sein russisches Reich errichtet.
Also
das ist mir eigentlich doch recht nahe wiedergekommen. Mhm. Ja, aber du hast natürlich schon recht, es gibt immer noch diesen vorherrschenden Verdrängungsmodus.
Ja, und ich glaube, du hast da einen guten Punkt, wenn du über den Krieg sprichst, den Russland gegen die Ukraine führt, dann ist da wieder viel Angst und viel Wahn.
Viel Wahn, ja.
Da hast du wirklich recht. Ich hatte jetzt eher an das ganze Klimathema gedacht, wo wir alles wissen, alle Fakten haben und trotzdem irgendwie nicht in die Energie kommen, das echt auch umzustellen und da wirklich was zu bewegen.
Ja, stimmt.
Und vielleicht liegt die Wahrheit eben nicht in der Mitte, sondern betrifft beides. Also Angst und Wahn und Gleichgültigkeit scheinen bei uns irgendwie zusammenzugehen. Ja,
ja.
Manu,
wir müssen auf die Zielgerade
kommen. Wenn wir so pessimistisch sind, dann müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Wir fragen uns ja immer, wo ist der Ort für dieses Lied? Mhm. Was würdest du sagen? Wo würdest du das Lied gerne hören oder singen?
Also witzigerweise oder interessanterweise ist für mich das Lied irgendwie fest im Gottesdienst platziert. Also das ist jetzt nicht ein Lied, ich könnte es mal versuchen, aber das ist jetzt nicht ein Lied, das ich auf Spotify höre oder dass ich nicht mal ein Lied, das ich für mich allein vor mich hinsumme oder so. Es gibt Worship-Songs, die mir da viel näher sind, die ich auch im Auto oder auf der Zugfahrt mal höre und so. Das wird mir bei Großer Gott, wir loben dich nicht passieren. Ja. Da habe ich das Gefühl, das gehört in eine singende Gemeindeversammlung irgendwie. Und da ist es aber eben wahnsinnig kräftig und ergreifend.
Ja, für mich ist so ein Lied, das würde ich mega gerne bei der Taufe singen und ich würde es mega gerne bei der Beerdigung hören.
Ja.
Es klingt zunächst ein bisschen absurd, ein großes Gott, wir loben dich anzustimmen bei einer Beerdigung. Ich glaube aber tatsächlich, dass es vom Text her, mindestens wenn man alle Strophen nimmt, eigentlich ein Lied ist, das ein ganzes Leben einordnen kann, das einen Rahmen bieten kann, worin man ein ganzes Leben, eine ganze Biografie und letztlich sich selbst drin verstehen kann. Und dieser Schluss, der dann heißt, lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen, auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein, finde ich ein schönes Siegel über ein Leben.
Ja, ja, absolut. Also das könnte man sogar auf einen Grabstein schreiben.
Genau.
Also, ja.
Ja, hoffen wir, dass es nicht so weit ist und so Gott will, wir nächste Woche mit Andreas Marti sprechen können, dem Hymnologen, der ein bisschen Ordnung bringt in dieses kleine Liederchaos, das wir angerichtet haben. Ich bin gespannt, wie er unsere Auswahl finden wird, die wir getroffen haben.
Überhaupt.
Das ist ja auch geil, weißt du mal. Das ist schon was, das können nur Männer in einem bestimmten Alter machen, glaube ich. Dass sie sich so hinsetzen und sagen, hey, eigentlich mögen wir doch ganz gerne Musik, komm, wir machen mal was so zu Kirchenmusik. Und dann fängt man einfach mal an mit drei Liedern, die man auswählt, ohne dass man die ganzen Expertinnen und Experten fragt.
Ja, also ich gebe dir recht, vieles, was wir hier tun, fällt schon in die Kategorie sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Geil, oder?
Aber
das wird alles auffliegen nächste Woche,
ich sag's dir. Nächste Woche fliegen wir auf und dann kommt einer, der nicht ahnungslos ist. Nein. Und das wird spannend.
Genau.
Wir freuen uns, euch dann wieder dabei zu haben, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Wenn ihr Kommentare, Ideen, Erfahrungen, Erlebnisse mit diesem Lied habt, dann lasst es uns wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Tschüss zusammen.
Tschüss.